Ja, wir werden den Bibeltext zunächst einmal durchlesen und wir machen das mal so, wie wir das bei der Zusammenkunft im Bruderrat immer machen. Jeder liest den Text für sich selber einfach erstmal durch und ohne, dass jemand schnell losredet oder die Gedanken irgendwo hinlenkt, hat jeder einfach erstmal ein bisschen Ruhe und Zeit, das zu überfliegen. Und der Text beinhaltet 6 Verse. Ich weiß nicht, ob wir sie alle durchgehen werden heute Abend, aber wir werden 6 Verse lesen. Wer seine Bibel dabei hat und besser dort lesen kann, was hierfür sicherlich besser ist für diese Übung, der schlägt Hebräer 3 auf. Die ersten 6 Verse sind das. Ich werde das so machen, Victor, vielleicht für dich als Hilfe, wenn du das in einem langsamen Tempo 2-mal durchliest für dich und dann weiterklickst auf die nächste Folie, dann haben wir, denke ich, alle zumindest 1-mal Zeit gehabt, das durchzulesen. Ja, jetzt kann es sein, dass jemand das nicht lesen konnte, aufgrund von Entfernung oder Sehschwäche. Wir werden den auch so durchgehen und ich werde das dann auch nochmal laut lesen, aber jetzt nicht am Stück. Ja, welche Aufforderung richtet der Schreiber an seine Leser? Es ist ja ein etwas längerer, in sich aufeinander aufbauender Text. Aber es ist immer gut, denke ich, auch so ein bisschen zunächst mit ganz beobachtendem Blick an so einen Bibeltext zu gehen und so einfach festzustellen, was fällt auf, was ist der Befehl, das Gebot, wo ist eine Beschreibung, damit man einfach das erstmal vom Rahmen her erfasst. Ja, möchte ich fragen, welches ist die Aufforderung, die der Schreiber hier an seine Leser richtet? Ihr könnt auch einfach so reinrufen, dann wiederhole ich das laut. Treue. Ja, ist ein Wort, was im Text drin vorkommt. Richtig. Vertrauen. Auf Jesus schauen, ja. Jetzt werden wir, wenn wir noch länger auf den Text schauen, sicherlich noch einige mehr Worte nennen. Aber wenn wir jetzt mal mit den Augen eines Deutschlehrers da drauf gucken sollten und sagen würden, wo steht ein Verb, ein Tu-Wort, ich glaube, das heißt Imperativ, also eine Befehlsform, tut das. Und wenn wir noch genauer hinschauen, dann merken wir, das beschränkt sich nur auf ein einziges Wort. Betrachtet. Betrachtet den Apostel und Hohepriester Jesus. Da werden Treue, da wird Vertrauen, da wird noch einige Tugenden mehr angesprochen. Aber die direkte Aufforderung dieses Textes und auch so die Einleitung in diesen Text ist, betrachtet Jesus. Und es ist auch immer gut, ich denke, Eltern, die Schüler haben, die kennen diese Aufgaben, dass man im Satz unterstreichen muss, was ist das Nomen, was ist das Verb, das Tu-Wort und was soll mit etwas gemacht werden. Und wenn man so auch mal an den Text herangeht, dann merkt man, wir sollen betrachten und dann ist die Frage, wen? Da kommt ja eine Beschreibung, aber letztendlich Jesus. Also das ist ein ganzer Satz, betrachtet Jesus. So, und wenn wir jetzt vielleicht darauf auch zunächst auf diesem Gedanken stehen bleiben, würde ich uns auch nochmal fragen, warum denken wir oder aus dem Text heraus auch, warum meinen wir, ist es so entscheidend wichtig, ob gläubige Menschen Jesus vor Augen haben oder nicht? Vielleicht, wenn wir auch uns mal vom Text etwas lösen, auch an andere Stellen der Bibel versuchen zu denken, warum ist es so wichtig und so entscheidend wichtig, dass Christen Jesus vor Augen haben? Was bewirkt das in ihrem Leben, in ihrem Glauben? Jetzt biete ich auch die Möglichkeit an, einfach kurz was zu sagen und ich werde das hier verstärkt wiederholen. Aber ihr könnt auch gerne das Mikrofon nehmen und wenn ihr einen längeren Satz habt, den ich nicht so behalte. Warum ist es so entscheidend wichtig, ob Christen Jesus vor Augen haben oder nicht? Um mehr von ihm zu lernen, also das heißt jemanden anschauen, um zu lernen. Also das gibt in der früheren Berufswelt gab es dieses, das nannte sich Learning by Doing, das heißt so viel wie guck und ahme nach, ja? Also Jesus betrachten, um von ihm zu lernen. Ja? Damit wir nicht müde werden. Also ich denke, Johann denkt hier an einen ganz bestimmten Vers. Zumindest klingt das so. Ein Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 3. Da heißt es, denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Da werden wir ja noch zu kommen zu diesen Texten. Also auf Jesus achten, um im Glauben nicht müde zu werden. Vielleicht gibt es jemand, der müde ist und der verzagt ist. Dann ist das eine sehr, sehr wichtige Aufforderung für dich heute. Betrachte Jesus. Ja, gibt es noch Gedanken oder Aussagen, warum es wichtig ist? Um im Glauben festzustehen, das ist etwas, was am Ende unseres Abschnittes nochmal kommt. Und dieser Gedanke leitet eigentlich den Text ein, betrachtet Jesus. Und später heißt es, haltet fest an diesem Bekenntnis und an dieser Hoffnung, am Glauben festzubleiben. Jesus vor Augen ist die Voraussetzung, um standhaft und fest zu bleiben im Glauben. Wir könnten hier bestimmt noch sehr viel mehr erwähnen, aber es war alles richtig. Und dem Schreiber war das auch ein großes Anliegen, dass das geschieht. Der ganze Hebräerbrief hat ja diese Absicht, Jesus in seiner vorrangigen, erhobenen, majestätischen Stellung hervorzuheben, auch in seinem Menschsein zu zeigen, wie überragend er war und ist. Und auch im letzten Text, den wir letzten Mittwoch durchgegangen sind, wo seine Erniedrigung beschrieben wurde, dann auch da wird erklärt, warum das nötig war und dass es letztendlich seine Erhabenheit zum Vorschein bringt. Achtet auf ihn, oder in Kapitel 2, Vers 1 heißt es, wir müssen umso mehr darauf achten, was wir gehört haben von diesem Wort von Jesus, dem, der redet, und um nicht neben dem Ziel vorbeizugleiten. Weil Jesus alles überragt, in ihm, ich erinnere an die Predigt von Sonntag, in ihm sind alle Verheißungen Gottes, Ja und Amen, lesen wir. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, sagt Paulus. Zu ihm hin, heißt es auch in Hebräer Kapitel 2, Vers 10, wer seine Bibel hat, kann die mit aufschlagen. Zu ihm hin ist alles erschaffen. Um dessen Willen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, heißt es da über Jesus Christus. Die alttestamentlichen Vorschriften, alles spitzt sich auf Jesus zu. Und im Hebräerbrief haben wir so eine hervorragende Erklärung von so vielen alttestamentlichen Bibeltexten, die zeigen, das alles erfüllt sich in Jesus, in der Person des Sohnes Gottes. Der Hebräerbrief macht das deutlicher wie kaum ein anderes Buch der Bibel. Das Gottesdienst, der Opfer, die Opfergottesdienste, der Bund und vieles, dass das alles letztendlich nur bei aller Kraft, bei allem Mächtigen, dass es nur Schattenbilder auf das Original hin ist. Wir kennen ja Schattenbilder. Es gibt ja Leute, die haben zu Hause bei sich so ein Schattenbild von einem Gesicht, von einem Familienmitglied oder von sich selber. Man sieht die Umrisse und man kann zuordnen, wer das ist. Aber das ist doch nichts im Vergleich, wenn wir den Menschen so leibhaftig sehen und anschauen. Und so erklärt uns der Hebräerbrief, dass so diese ganze Opferhandlungen, dass das ein Schattenbild ist und letztendlich ein Hinweis auf Jesus Christus, das wahre Opferlamm, den wahren hohen Priester und so weiter. In diesem Abschnitt wird die Überlegenheit Jesu in der Gegenüberstellung zu Mose aufgezeigt. Und dazu kommen wir auch noch, aber ich wollte zuvor, dass wir auf diesen zwei Titeln, die hier Jesus zugeordnet werden, etwas stehen bleiben. Dass Jesus als Hohepriester bezeichnet wird, das kommt im Hebräerbrief sehr häufig vor. Und da werden wir auch noch Texte durchgehen, die das noch intensiver behandeln. Aber dass Jesus auch so direkt mit diesem Wort Apostel genannt wird, ist selten. Ich meine sogar nur an dieser Stelle, dass es vorkommt. Vielleicht auch je nach Übersetzung, wie man dieses Wort füllt oder übersetzt hat. Jesus als Hohepriester, vielleicht um kurz darauf einzugehen, das haben wir schon im vorangegangenen Text gesehen. Jesus ist höher als die Engel, heißt es. Er hat sich aber freiwillig erniedrigt, damit er uns gleich werden konnte, damit wir Brüder für ihn sein können. Und die Bibel zeigt auch, dass er diesen Weg gehen musste, um Hohepriester vor Gott werden zu können, um uns dann auch zu helfen, die wir auch in gleicher Weise versucht werden. Und er konnte so als Unschuldiger, als Gottmensch, als Sohn des Menschen die Sünden des Volkes sühnen, Genugtuung schaffen, eine Versöhnung bewirken. Jesus als Hohepriester wird uns da sehr, sehr deutlich vor Augen geführt. Und so bekannten ihn auch die Apostel, die ersten Jünger, die Jesus auch so eingesetzt hat. Weil es heißt ja hier, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Und wir gehen davon aus, dass mit diesem unserem Bekenntnis, das Bekenntnis der Apostel, der Augenzeugen, gemeint ist. So wie sie Jesus erkannt und bekannt haben. Wir hörten auch schon letztes Mal, dass wir diese Texte lesen, wo es heißt, wir kannten ihn nach dem Fleisch, nun aber nicht mehr. Also so wie sie Jesus in seiner Größe bekannt haben, so gilt es, ihn zu betrachten. Nicht wie wir ihn gerne hätten. Wir sprechen oft von einem Wunschbild. Oder wenn wir vielleicht manchmal mit Menschen reden über ihr Gottesbild, dann erschrecken wir manchmal, was für interessante, für uns sehr ungewohnte Vorstellungen Menschen von Gott haben. Die sind aus eigenen Wünschen vielleicht entstanden oder kombiniert aus irgendwelchen Überlieferungen. Deswegen ist es wichtig, wenn wir über Jesus sprechen, dass wir damit den Jesus der Bibel meinen und das Zeugnis der Apostel und der Schrift dort hineinnehmen. Also die Apostel haben ihn so bekannt. Immer, wenn sie bezeugt haben, wenn sie gepredigt haben oder wenn sie sich verteidigen mussten, dann sprachen sie über Jesus, der für die Rettung der Sünder diesen Weg der Erniedrigung gegangen ist, der die Sünden der Menschen gesühnt hat. Das Bekenntnis der Apostel bestätigte immer wieder Jesus Christus als den Sohn Gottes. Und egal, wo sie angefangen haben, wo sie die Leute abgeholt haben, ob bei Mose oder noch früher, so kommen sie immer wieder zu Jesus und man hat den Eindruck, das war ihr eigentliches Ziel. Da wollten sie hin mit all dem, was sie vorher gesagt haben. Bei Stephanus, als er predigt, kurz bevor man ihn getötet hat, er holt ganz weit aus und das ist ein langes Kapitel, was wir lesen. Aber er kommt zu Jesus. Also er bekennt und bezeugt Jesus Christus. Und das ist dann wieder der Stein des Anstoßes. Und da hört ihm keiner mehr zu und er wird umgebracht. Das Bekenntnis der Apostel bestätigte aber auch Jesus als Apostel. Auch wenn sie das so vielleicht nicht, dieses Wort nicht benutzt haben. Wenn das Amt des Hohepriesters, und das sind ja hier die zwei Titel, die hier Jesus zugeordnet werden, wenn das Amt des Hohepriesters eher die Aufgabe beinhaltete, die Menschen vor Gott zu repräsentieren, mit dem Blut für die Sühnung der Sünden des Volkes vor Gott zu treten und um Vergebung zu bitten, Sünden zu bekennen, so ist das Amt des Apostels eher in der umgekehrten Richtung, so können wir das vielleicht zumindest für uns einordnen, dass es nämlich der Gesandte von Gott ist, um Gott uns Menschen zu repräsentieren und zu zeigen. Jesus ist auf jeden Fall ein Mittler zwischen Menschen und Gott geworden, aber auch ein Gesandter Gottes, weil Gott sich offenbaren wollte. Das griechische Wort Apostolos, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich spreche in meiner freien Zeit kein Griechisch, aber ich gehe davon aus, dass das so richtig oder halbwegs richtig klingt. Das Wort Apostolos bedeutet nämlich Gesandter. Jemand, der geschickt und beauftragt wurde mit einer ganz bestimmten Sache, das musst du ausführen. Das eindeutigste, vielmehr das eingedeutschte lateinische Wort, was wir eher kennen, ist Missionar. Jemand, der eine Mission, eine Aufgabe hat und der diese ausführt. Jesus spricht von sich selbst, nämlich als den von Gott Gesandten. In Johannes Kapitel 5, das ist, im Johannes wird dieses öfter erwähnt, aber wir lesen jetzt mal aus Kapitel 5, Vers 30. Da erklärt Jesus, was er tut, warum er das tut und auch mit welcher Befugnis. Er sagt, ich kann nichts von mir selbst tun, so wie ich höre, richte ich. Und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Er sagt, ich bin der Gesandte vom Vater. Das ist ja auch das, was die Juden so unglaublich gestört hat. Dass sie gesagt haben, du willst den Vater kennen, du machst dich Gott gleich. Und dann heben sie auch Steine, wollen ihn steinigen, er geht mitten durch sie hindurch. Das war immer wieder Anstoß. Aber er sagt, ja, Gott, der Vater hat mich gesandt, ich bin Gesandter, ich bin Apostel. Im hohepriesterlichen Gebet, Johannes 17, da erwähnt Jesus das noch einmal, aber überträgt dieses Apostelamt oder zeigt noch mal auf, dass er das übertragen hat an die 12 Jünger, an die Apostel. Johannes 17, Vers 18, da sagt Jesus im Gebet an seinen Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jesus hat seine Jünger zu Aposteln gemacht und er sandte sie aus mit einer ganz bestimmten Aufgabe. Jesus hatte sie ausgesandt und wer das zu Hause nachlesen möchte, in Lukas 9 oder in Markus, jetzt weiß nicht, 3 oder 6, steht das nochmal genauer beschrieben. Aber da heißt es, Jesus sendet sie aus und er gibt ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und auch Kraft zur Heilung von Krankheiten. Und sie werden gesandt mit dem Auftrag, das Reich Gottes zu verkündigen und die Kranken auch zu heilen. Und das ist, ich möchte gleich erklären, warum wir das jetzt hier so durchgehen. Das ist nicht auf uns alle übertragbar. Wenn wir dieses Gebot lesen, was Jesus seinen Jüngern gibt, und er sandte sie je zu zweit aus, dass sie Dämonen austreiben sollen, Kranke heilen sollen, das Reich Gottes verkündigen sollen, dann ist das wichtig, dass wir hier unterscheiden und wissen, das ist ein Wort an die 12 Apostel. Das ist nicht ein allgemeingültiger Ausspruch an jeden gläubigen Menschen, zu allen Zeiten. Das waren die Apostel. Interessant ist auch, dass das Wort für er sandte sie aus, wohl auch in seinem eigentlichen Bedeutung heißen soll, er hat sie dazu gemacht. Hier in unserem Text heißt es, Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat. Jesus musste nicht gemacht werden, er war kein Geschöpf, aber er war dazu gemacht, also dazu bestimmt, das zu tun. Und die Apostel waren keine Herausragenden in dem Sinne, keine Gelehrten, Fischer, einfaches Handarbeitervolk, Handwerker. Aber sie waren es, weil Gott sie dazu gemacht hat, weil Jesus sie zu Aposteln, zu Gesandten macht. Und es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Auch die Verheißungen, die beispielsweise an die Apostel gegeben sind, Lukas 22, Vers 30, das ist wichtig, dass wir nicht einfach so Dinge vermengen und vermischen. So wie wir in der Predigt sonntags hörten, dass es wichtig ist, dass wir Heilszeiten beachten. Zu welch einer Zeit ist welches Wort Gottes gesagt worden? So ist es auch wichtig, dass wir verstehen, wem ist dieses Wort gesagt worden? Und ist das nur auf diese Gruppe bezogen oder ist das übertragbar auf alle Gläubigen aller Zeiten. Da heißt es, ich fange an in Vers 28, ihr aber seid es, die mit mir ausgeharrt haben in meinen Versuchungen. Und ich verordne euch, die mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, dass ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Und wir würden große Fehler machen, wenn wir diese Worte einfach so für uns in Anspruch nehmen. Es wird auch so sehr deutlich und sichtbar, dass dieses Apostelamt nicht so eine Kleinigkeit ist, die man sich einfach an sich nehmen kann. In der Situation als ein 12. Apostel, als Nachfolger für Judas, der gescheitert ist, gesucht werden soll. Und dann lesen wir, und diese Mühe machen wir uns auch, das zu lesen, Apostelgeschichte 1, Vers 22. Das ist vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, waren die Gläubigen zusammen. Und ich meine, Petrus ist es hier, der das Wort ergreift und dann sagt, jetzt muss ich schauen, ja, ich lese von Vers 21, Apostelgeschichte 1, Vers 21. Es muss von den Männern, die mit uns gegangen sind, in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, von dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und interessant ist, da gibt es nicht eine ganze Reihe an Auswahl. Da werden nur zwei Namen genannt. Ja, da werden nur zwei Personen aufgestellt. Da heißt es, und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias. Und sie beteten und so weiter. Und dann bestätigt Gott, wer dieses Apostelamt empfangen soll. Also es gab ganz strenge Kriterien, wie wir hier erfahren, für jemand, der Apostel in dem Sinne, wie Jesus das auf diese 12 beschränkt sein konnte. Und zwar, so wie wir gelesen haben, von der Zeit von der Taufe des Johannes und bis zur Himmelfahrt. Diese 3,5 Jahre des Wirkens Jesu, wo er sie an seiner Seite hatte, er hatte sie berufen und sie haben diese Zeit sind mit ihm mitgegangen. Daraus sollten diese Apostel sein. Somit kann es in diesem Verständnis eines Urapostels keinen Apostel in unseren Tagen geben. Das ist wichtig, weil es gibt Menschen, die sich so hinstellen und sagen, ich bin das Sprachrohr Gottes. Und was ich sage, ist Reden Gottes und das hier ist toter Buchstabe. Und das ist wichtig, dass wir wissen, das geht nicht, das ist Irrlehre. Das ist nicht Wahrheit Gottes. Die Apostel und Jesus selbst als Sohn Gottes, wie wir später sehen werden, als Herr über dieses Haus Gottes, er geht nicht über die Schrift hinaus, sondern er erklärt sie, er verdeutlicht sie. Er sagt nicht, dein Wort ist toter Buchstabe, er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Und daran hat sich jeder Verkündiger messen zu lassen und jeder Prediger. Und deswegen müssen wir auch prüfen und schauen, was wir behalten können. Am Maßstab des Wortes Gottes, am Wort selber, muss sich alles messen lassen, was wir über Gott sagen. Das ist wichtig, dass wir das nicht vertauschen. Es werden Leute kommen und in der Abschiedsrede von Paulus sagt er sogar, aus eurer Mitte werden welche kommen, die werden Verführungen herbeiführen. Und dann müssen wir wissen, auf was für einer Grundlage stehen wir. Wen haben wir im Blick? Wen betrachten wir? Wer ist es denn? Missionare und Apostel im breiten Sinne, also Gesandte, Verkündiger der frohen Botschaft, die wird es und die muss es in der Gemeinde Gottes zu allen Zeiten geben. Immer. Aber die 12 Apostel, wie gesagt, wie sie Jesus bezeugt haben, wie sie als Grundlage waren, wie sie das Fundament des Glaubens, die Grundlage für die Gemeinde Jesu gelegt haben, die gibt es so nicht mehr. Gott hat sie zu Aposteln eingesetzt, damit sie die Grundlage für sein Haus, für seine Gemeinde legen. In Epheser 2, Vers 20, ist ja auch noch nicht so lange her, dass wir diesen Brief durchgenommen haben, da heißt es, In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn, und in ihm werdet auch ihr auferbaut, mit auferbaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Oh, jetzt habe ich das Wichtigste fast weggelassen, was hier der Gedanke war. Das beginnt schon vorher. Entschuldigung, ab Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Bürger, Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Das ist wichtig, dass die Grundlage klar ist. Warum sprechen wir so lange über diesen einen Punkt, über diesen einen Titel, der Jesus hier zugedacht ist, dass er der Apostel des Bekenntnisses ist, wie die Apostel ihn bekannt gemacht haben? Weil es die Grundlage ist für das gesamte Gebäude unseres Glaubens. Weil es die Grundlage für die Gemeinde Jesu ist. Man sollte nie am Fundament sparen. Vielleicht gibt es jemand, der an ein altes Haus eingezogen hat und gemerkt hat, am Fundament wurde gefuscht. Ich glaube, das bereitet einem ganz schlimme schlaflose Nächte. Das sieht man nicht, aber man sieht die Auswirkungen. Wenn da mal was bröckelt, dann da steht nichts mehr. Das ist gefährlich, ist einsturzgefährdet. Wenn wir uns die Predigten der Apostel anschauen, ihre Verteidigungsreden, den Stephanus, wie er da mutig Jesus bezeugt, sie finden immer wieder einen direkten und unmittelbaren Weg zu Jesus, dem Apostel und Hohepriester. Ihn haben wir im Zentrum der Verkündigung. Ich weiß gar nicht, seit wann dieses Kreuz hier steht, muss ich sagen, aber ich freue mich, dass es da steht. Ich glaube, das ist mehr als Dekoration. Also wenn wir einen Weihnachtsbaum wegräumen, dann stört das, glaube ich, keinen. Aber sollten wir dieses Kreuz von heute auf morgen, warum auch immer, wegräumen, vielleicht weil wir die Wand streichen, ich glaube, das sollte uns stören. Es ist sicherlich, es ist ein Symbol. Aber den Gedanken, verstehen wir, es muss immer um Christus gehen. Das ist der Ursprung, das ist das Ziel. Dahin, daran hat sich alles zu messen. Jetzt möchte ich uns fragen, bevor wir gleich ein Lied zusammen singen, welchen Jesus haben wir vor Augen? Wir führen manchmal Gespräche mit Menschen, die vom Glauben irgendwie enttäuscht sind. Von der Gemeinde Jesu, von Jesus selbst. Und ich muss feststellen, wenn ich dann frage, hast du schon mal jemals die Bibel durchgelesen? Sagt er, nein. Dann wundert es einen ja auch nicht, warum Menschen nicht Freude haben an Jesus und an dem Glauben zu ihm, weil es nicht der Jesus ist, den die Apostel verkündigt haben. Weil es vielleicht ja ein Halt war für einen Moment, wo es mir schlecht ging, aber nicht den Jesus der Bibel. Das ist gut, dass wir Gott in unserer Not anrufen können, dass wir Jesus immer bestürmen können in unserer Not. Auch ungläubige Menschen können sich an ihn wenden und er hört sie und er hilft ihnen ja auch. Aber gut ist doch, dass wir den Jesus vor Augen haben, wie ihn uns die Apostel bezeugt haben, wie er die Grundlage ist für unseren Glauben. Sie haben den Jesus der Bibel groß gemacht. Sie haben den Gelehrten und Führern, den geistlichen Führern vor Augen geführt, dass alles auf ihn hin, zu ihm hin geschaffen ist. Was glauben und bezeugen wir? Was ist unser Glaubensbekenntnis? Was sagen wir den Menschen über Jesus, wenn wir über Jesus sprechen? Und ich dachte dabei an unser Glaubensbekenntnis. Ich hatte zu Hause in meiner Tasche mal eins gefunden. Vielleicht hat das noch jemand zu Hause. Das haben wir mal ausgedruckt und mal hier auch verteilt oder mitnehmen können, wo wir uns an die Menschen in Detmold wenden und uns vorstellen, wer sind wir, was glauben wir. Und da ist auch unser Glaubensbekenntnis drin. Und es ist gut, das mal gelesen zu haben, beziehungsweise das auch inhaltlich irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Wir werden gleich diese Übung machen, nachdem wir ein Lied gesungen haben. Wir haben auch dieses Heft, was heißt Glaubensgrundlagen. Das gibt es auch noch im Kopiererraum liegt das. Das ist auch gut. Da steht auch geistliche Grundlage. Und dann sind auch die Grundlagen über Jesus. Was glauben wir? Wer ist Jesus? Was sagt die Bibel über ihn? Und das ist gut, wenn wir das wissen. Lass uns jetzt das Lied singen und dann werden wir zusammentragen, welchen Jesus wir kennen und bekennen. Ja, das war ja schon ein wunderschönes Glaubensbekenntnis, dass nur in dem Namen Jesus Rettung und Heil ist. Welche sind noch Dinge, die grundlegend wichtig sind, dass wir sie wissen und wenn wir über Jesus reden, dass wir sie so auch bezeugen und sagen können? Ja, das ist jetzt keine Prüfung, einfach, was sagen die Apostel über Jesus Christus? In der Apostelgeschichte beispielsweise, wenn wir die lesen, und da stellt sich ein Petrus hin. Was sagt er über Jesus? Er ist auferstanden. Jetzt müsste eigentlich kommen, wahrhaftig auferstanden. Ja, wir haben jetzt kein Ostern, aber das ist doch eine, ja, das ist die eigentliche Botschaft. Deswegen mussten die Apostel auch Zeugen dessen gewesen sein. Ja, was noch? Du bist der Sohn des lebendigen Gottes, das Glaubensbekenntnis des Petrus. Ja. Das Lamm Gottes, das trägt die Sünde der Welt. Wir glauben, dass Jesus durch den Heiligen Geist in einer Jungfrau, in der Jungfrau Maria, gebildet als Mensch wurde und als Mensch gekommen ist. Es ist ja etwas, wo immer wieder Kopfschütteln geschieht bei Menschen, die nicht glauben. Aber das glauben wir. Paulus schreibt an Timotheus, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Der hat gelitten unter Pontius Pilatus beispielsweise. Das sind Dinge, die waren einfach geschichtlich da und er greift sie auf und sagt, da waren wir dabei. Das glauben wir. Das bezeugen wir so auch. Wenn wir sagen, wir glauben, dass er auch verstanden ist, dann schließt das mit ein, dass er gelitten hat, gestorben ist und nach 3 Tagen auch verstanden ist. Was glauben wir noch? Was sagt die Schrift? Dass er wiederkommt. Wir sprechen von Hoffnung. In unserem Text geht es nachher um das Bekenntnis der Hoffnung. Was würde uns das alles nützen, wenn das hier, wenn hier Schluss wäre? Es wäre eine schöne Geschichte, könnte man sagen. Paulus sagt, wir wären die Elendsten, wenn es die Auferstehung der Toten nicht gäbe, wenn es diese Hoffnung nicht gäbe. Ja, bestimmt sind jetzt noch einige Verse oder Gedanken auch in den Köpfen, die wahrscheinlich auch richtig sind, weil die Bibel, die ganzen Briefe von Paulus, die behandeln das doch so stark und rücken Jesus immer und immer wieder ins Zentrum. Und ich möchte uns hier auch auffordern mit den Worten von Paulus, halt im Gedächtnis Jesus Christus. Ich fragte mich auch, wie ich das machen kann, weil manchmal am Ende des Arbeitstages fahre ich nach Hause und denke dann, ja, wie ist das jetzt gewesen? Wie sehr viel Bezug hatte Jesus zu meinem Alltag? Jetzt ohne sich zu verdammen dadurch, aber wie können wir das leben, dass wir ja hier mittendrin sind und unseren Pflichten nachgehen, aber Jesus vor Augen haben? Wäre bestimmt gut, auch darüber mal einen Austausch zu haben. Wie erleben wir das im Alltag? Weil Jesus ermutigt uns nicht, die Dinge stehen und liegen zu lassen. Er ermutigt die Knechte, ihren Herren treu zu sein. Aber das ist immer eine Spannung. Nur ist es möglich, dass uns Jesus immer lieber und immer wichtiger wird und dass wir die Dinge, die ihn ausmachen, kennen und dann, wenn es die Gelegenheit gibt, auch sie bekennen und sagen, was haben wir eigentlich in Jesus? Das ist gut, wenn wir uns darin üben, zu sagen, was Jesus uns bedeutet und warum wir ihm glauben und ihm folgen. Wir werden weitergehen und wenn wir auf die nächste Folie klicken, es war ja hier schon in dem Ende schon der Anklang, der Vergleich von Jesus und Moses. Den Juden war der Auszug des Volkes aus Ägypten sicherlich ein mächtiges Ereignis, ein Beweis der Größe ihres Gottes. Und immer wieder haben sie darüber erzählt und sie hatten die Feste, die sie zu feiern hatten. Sie mussten ihren Nachkommen darüber erzählen um nicht zu vergessen, was Gott Großes getan hat. Und somit war auch Mose als Repräsentant dieses Bundes, den Gott mit ihm geschlossen hat, so ein leuchtendes Vorbild für sie und ein großer Mann. Und sie rühmen sich nicht selten und sagen, wir sind Nachkommen von Abraham, von Mose. So sie unter Mose, also das hieß, das war viel. Und Gott hat auch in Verbindung zu Mose oder durch Mose selbst auch Jesus ins Gespräch gebracht. Schon in 5. Mose steht das, und das greift nachher auch Petrus auf in der Verkündigung nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, dass Gott gesagt hat, einen Propheten wie mich wird der Herr euch erwecken. Und so ist das etwas, was den Empfängern dieses Briefes nicht unbekannt ist, dass Mose hier gegenübergestellt wird zu Jesus Christus, dem Messias. Das haben sie auf den Messias angewandt. Und hier wird der große Mose Jesus gegenübergestellt. Und jetzt möchte ich diese Verse lesen, weil sie sind von der Übersetzung her vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen. Ich lese im Vers 2 noch vorher, aber wir lassen diese Folie so, wie sie da ist. Also wir sollen Jesus betrachten, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Denn er ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Zunächst wird hier die Gemeinsamkeit von Mose und Jesus hervorgehoben. Und es heißt, es ist die Treue. Sie waren beide treu in dem, was ihnen anvertraut wurde. Das, wozu sie gemacht, wozu sie bestimmt, wozu sie gesandt waren. Darin waren sie treu. Und das war Mose und das war auch Jesus. Und dann kommt er zu einem Unterschied und sagt Mose, bei all seiner Größe und bei all dem, wofür wir ihn hochhalten, als die Nachkommen Jakobs, und auch wir, denke ich, halten große Stücke von dem demütigsten Mann, den es jemals gegeben hat. Er hatte so einen engen Kontakt mit Gott, dass Gott ihn seinen Freund genannt hat. Das ist schon beachtlich. Aber ihn nennt der Hebräerbriefschreiber hier und sagt, er war Knecht in seinem Haus. Bei all der überragenden Größe dieses Mose, bei all dem, was Gott durch ihn gewirkt hat, bei diesem mysteriösen Ende und Begräbnis dieses Mannes, Gott selbst hat ihn bestattet, heißt es, er war Knecht in seinem Haus. Und über Jesus heißt es, er ist Herr über dieses Haus, und zwar als Sohn. Ich denke, das war ein Bild, was die Juden gut kannten. Sie wussten, wie es war, Sklaven zu sein, oder zumindest von ihrer Geschichte, und wussten, was für ein Privileg der Sohn gegenüber einem Knecht hat. Sklave ist hier nicht ganz richtig, es geht hier um Knecht. Es ist auch etwas vom damaligen Verständnis, ist es ja etwas, jemand, der zur Familie auch so gehörte, aber von der Stellung her doch einen gravierenden Unterschied hat. Bei all der Niedrigkeit, die Jesus gewählt hat, ist er der Sohn über dieses Haus Gottes. Wir könnten jetzt auch fragen, was heißt dieses Haus? Ist es ein Bild für die Stiftshütte, in der Mose treu war? Er war ja nicht als Hohepriester eingesetzt, sondern aus dem Verständnis des Textes könnten wir eher als Gesandten, als jemand, der für diese Aufgabe bestimmt war. Oder ist es auch das Bild für das Volk? Weil wir lesen ja nicht selten, wenn in der Bibel das Wort Haus gebraucht wird, dass es ein Bild ist für die Familie. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen, sagt Josua. Und das heißt ja nicht, dass das Gebäude irgendwas damit zu tun hat, sondern die, die in seinem Haus sind, die dahin gehören. Und so ist das, auch die Gemeinde wird mit einem Bau, mit einem Haus, ein geistlicher Tempel verglichen. Aber auch das Haus im Begriff für Familie ist etwas, was wir auch kennen. Gemeinde wird mit Familie. Ihr seid Gottes Hausgenossen, haben wir vorhin in Epheser gelesen. Damit wird auch Gemeinde verglichen. So ist, denke ich, hier beides zulässig. Und er macht hier den Vergleich und sagt, ein Haus, was irgendwie geachtet wird oder wo man beachtet und sagt, ein schöner Kölner Dom oder ein schönes, herrliches Gebäude. Aber sagt, sie dürfen da nicht hängen bleiben. Eigentlich ist es ja normal, dass wir den, der das gemacht hat, viel größere Ehre zukommen lassen. Und er sagt, in diesem Verhältnis ist auch Mose und Christus. Jesus ist hier der, der über dem Ganzen steht. Und er betont, geht noch weiter und sagt, Gott erbaut aber alles. Darauf wollte ich jetzt auch nicht länger stehen bleiben, aber es wäre vielleicht auch gut, diese Stelle in Apostelgeschichte Kapitel 3, wo Petrus das aufführt und sagt, diese Stelle einen Propheten wie mich und das mit Mose vergleicht, zu lesen, beziehungsweise auch im Alten Testament in 5. Buch Mose. Da wird das ja auch, ich meine Kapitel 18 ist das, da wird das auch beschrieben. Und dann schließt er diesen Text ab und beziehungsweise dieser Abschnitt geht so zu Ende für heute. Da heißt es, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Hier ist eine Bedingung aufgeführt und die mag uns vielleicht sogar etwas einschüchtern. Es heißt hier, dass Freimütigkeit und Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festgehalten werden sollen. Wenn wir, heißt es, wir sind sein Haus, wir sind seine Familie, wenn wir bis zum Ende dranbleiben, dabei sind. Und das mag vielleicht auch uns Angst machen, aber ich möchte uns da auch sehr verheißungsvolle Worte auch aus dem Hebräerbrief lesen. Kapitel 4, Verse 14 bis 16, wir werden die ja zum späteren Zeitpunkt auslegen, aber das möchte ich lesen. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Hier sind wieder diese Worte gebraucht, die wir schon beleuchtet haben. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Ja, wie gut. Sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir, versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Ich finde das beachtlich, dass das hier so beschrieben wird, dass es beim Thron der Gnade das alles geschenkt gibt. Gnade, Barmherzigkeit, Hilfe. Und die Bedingung hierfür ist, um das zu bekommen, um dessen teilhaftig zu werden, ist hinzuzutreten, dahin zu gehen. Mit einem Bild gesprochen, sich das Geschenk abholen, es annehmen. Diese Verbindung, dieses Hinzutreten zum Thron der Gnade. In 1. Johannes, das ist das Stichwort Freimütigkeit, was ich gerne noch hier lesen möchte. 1. Johannes 2, Vers 28 ist so ein Schlüsselvers für den Johannesbrief. Da heißt es, und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Er sagt hier, um freimütig Gott ins Angesicht zu schauen, mit Vorfreude diesem Ende entgegengehen zu können, gibt es eine Sache, die wichtig ist, und zwar bleibt in ihm. Bleibt in ihm. Ich denke, wir laufen Gefahr, als gläubige Menschen vieles anderes zu machen, uns vielleicht zu verdammen und zu sagen, wie sollen wir alle nochmal gerettet werden, so schlecht, wie wir manchmal sind. Und schon haben wir den Blick auf uns selbst gerichtet Und da muss uns wieder gesagt werden, betrachtet Jesus, den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses. Der Thron der Gnade, der Zutritt dahin, der Zugang dahin ist freigemacht worden durch Jesus, den Hohepriester, durch das Lamm Gottes, was auch schon erwähnt wurde. Worauf haben wir unseren Blick gerichtet? Was macht uns aus? Bei aller Hingabe und bei allem Wunsch, Jesus noch besser dienen zu wollen, das ist es doch nicht, was uns die Hoffnung auf die Ewigkeit beim Herrn gibt. Sondern nur das Betrachten von Jesus. Worauf gründet sich unser Sein? Was trägt bis ans Ende? Ja, was zählt am Ende? In einem Gespräch sagte jemand letztens, ein Vers, der ist so wichtig geworden, in einem Tal der Todesschatten beziehungsweise der Finsternis. Aus deiner Gnade, aus deiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Am Ende zählt nur noch Gnade. Am Ende gibt es nichts anderes. Es gibt ein wunderschönes Lied in Englisch. Da heißt es, ich bin einfach nur ein Sünder, der durch Gnade gerettet wird. Nichts mehr. Das bin ich. Was sind wir? Unsere Verantwortung bleibt das Hinzutreten. Ich möchte mit einem Zettel, den Jakob Rempel mir letztens zugesteckt hat, abschließen. Ich weiß nicht, ob er das für diese Bibelarbeit gedacht hatte, aber das trifft das hier einfach so gut. Das möchte ich uns vorlesen als Abschluss. Pastor Taylor, ein Freund Spurgeons, erzählt Folgendes. Kurz vor seiner letzten Abreise nach Menton ließ Spurgeon mich zu sich rufen und sagte, Bruder, ich glaube, dass ich sterbe. Es kann ja Gottes Wille sein, mich wiederherzustellen. Aber wie es auch kommen möge, fügte er mit geschlossenen Augen und der ihm eigenen klangvollen Aussprache hinzu. Des Vaters Wille geschehe. Wir blieben eine Weile ganz still, dann sagte er weiter, was würden mir all die neuen theologischen Systeme jetzt nützen, da ich sterbe? Und mit einem fröhlichen Aufleuchten seines Auges setzte er hinzu, Bruder, meine Theologie, also meine Lehre über Gott, ist ungemein einfach geworden, aber sie genügt mir vollkommen. Sie lässt sich in 4 kleine Worte zusammenfassen. Es mag vielleicht nicht ganz genügen zum Predigen, aber es genügt, um darauf zu sterben. Die Worte heißen, Jesus starb für mich. Das ist genug, Bruder. Menschen, die das Ende vielleicht spürbar nah merken, es kommt näher. Das Ende unseres Daseins hier. Jeder hat ja seine persönliche Heilszeit, haben wir gehört. Das ist doch so gut zu wissen. Auch dann können wir festhalten an dem Ruhm, und an der Hoffnung. Wir können standhaft bleiben, auch wenn unser Körper zerbrechlich wird. Jesus vor Augen, auf ihn achtend, am Bekenntnis festhaltend, an der Lehre der Apostel zu bleiben. Mit Jesus steht und fällt einfach alles. Ohne ihn sind wir die Ärmsten der Armen. Jesus ist größer als die Engel. Er ist größer als Mose. Er ist größer als alles. Er ist einfach Herr seines Hauses. Seiner Gemeinde. Jesus ist alles und wir sind sein Haus und seine Familie. Lass uns da dran bleiben. Amen.